Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist nochmal soweit, muss ich sagen, denn es ist die letzte Folge im Jahr 2024. Der Sportpodcast Einwurf meldet sich und das mitten in der Adventszeit und natürlich nicht nur mit mir, Sebastian Konrad, sondern auch meine geschätzte Kollegin Olivia, die natürlich wieder in Darmstadt sitzt und ich hoffe, die Leitung steht. Moin, Olivia.
Moin, die Leitung steht. Ich höre dich gut und ja, ich möchte fast sagen, ein letztes Mal dieses Jahr. Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist, oder?
Absolut, es ist schnell gegangen. Wir haben ja ein bisschen Pause gemacht im Sommer, aber danach ist die Zeit gerannt und man merkt das ja an ganz vielen Stellen. Man muss dann immer Dinge mal eher absagen, als dass man alles unterbekommt.
Das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall viel Zeit ins Land geflossen. Ich meine, heute ist unsere 14. Produktion in 2024. Aber ich sag mal so, es war wie immer ein Fest.
Es war ein Fest, ja. Also wenn du es schon ansprichst, ich glaube auch, wir haben ein bisschen Abwechslung unseren Hörerinnen und Hörern gebracht. Wir waren draußen, wir waren live, wir waren im Schnee, wir waren in der Halle und natürlich auch ganz häufig wie jetzt im Studio. Gibt es irgendwie einen Favoriten, den du hattest dieses Jahr?
Naja, also ich sag jetzt mal, du weißt ja, ist ja, ne, mein große favorisierte Sportart ist ja nach wie vor Handball. Und da wirst du ja sicher direkt drauf kommen, dass Mitte oder Anfang des Jahres haben wir ja mit Steini im Podcast gesprochen.
Ah, ich hätte es bedenken können. Der hat es ja angetan, ne? Christoph Steinert am 8. März, das ist ja schon wieder ein bisschen her, aber du erinnerst das natürlich.
Ja, natürlich. Es war 7 Tage nach meinem Geburtstag. Das kann ich mir natürlich gut merken.
Ist ja auch ein netter Kerl, muss man ja sagen. Ja, und wie der Zufall es will, wollen wir heute mit Handball weitermachen.
Ja, ich möchte fast sagen, kurz vor Weihnachten nochmal so ein kleines Geschenk erhalten von dir, dass du es nochmal quasi erlaubst, dass wir diese rangelwütige Sportart und ja vor allen Dingen einen sehr prominenten und erfolgreichen Gast heute nochmal aus dieser Sportart bei uns im Cast haben.
Ja, also ich meine, da brauchst du nicht mal eine Erlaubnis für, aber trotzdem freue ich mich natürlich auch. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, muss ich natürlich ein Thema noch ansprechen. Mir wurde gezwitschert, dass du schon wieder im Schnee warst.
Ja, ich habe gedacht, im Dezember kann man Skifahren schon mal testen und ich kann sagen, der Schnee war sehr, sehr gut am Arlberg.
Oh ja.
Kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob vielleicht in Hamburg an Weihnachten Schnee liegt, aber...
Ich glaube nicht, also da brauchst du vielleicht ein paar Gleitschuhe oder so, aber ansonsten mit dem Schnee in Hamburg ist ja immer so eine Sache. Da werde ich aber dann gucken, wenn ich das nächste Skigebiet mir aussuche, werde ich mir von dir nochmal ein paar Tipps holen. Du sollst ja ganz gut und ganz flott den Hang runterkommen.
Ja, es ist in Ordnung.
Ja, super. So. Haben wir das auch geklärt?
Haben wir das auch geklärt.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem heutigen Gast und zu unserem heutigen Thema. Wir haben ja den Sport schon verraten. Das ist der Handballsport und er gehört zu den erfolgreichsten Handballern unseres Landes. Als Spieler, aber auch als Trainer. Allein in der Bundesliga stand er 428 Mal auf der Platte und er gewann als Spieler 3-mal den Meistertitel und war mit TuS Essen, Großwaldstadt und der SG Wallau-Massenheim auch international sehr erfolgreich. 1984 durfte er sich bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Silbermedaille um den Hals hängen lassen und wurde dann auch noch mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Ja, und auch als Trainer ist es so, dass er auf jeden Fall eine große Karriere hingelegt hat, das muss man sagen. Er war also als Spieler Torschützenkönig, Handballer des Jahres, aber auch als Trainer sehr erfolgreich. Ich sage nur, 2-mal den DHB-Pokal gewonnen, Deutscher Meister, den Supercup 2-mal gewonnen, Europapokal, der Pokalsieger und 2013 sogar der Gewinn der Champions League. Alles Dinge, die er erreicht hat, und zwar mit dem HSV Hamburg. Und heute ist er immer noch Trainer, und zwar bei einem Verein, über den wir auch schon gesprochen haben. Du sprachst Steini an und wir kennen den Verein natürlich gut, aber wir wollen ihn jetzt kennenlernen, und zwar den HC Erlangen. Und mit dem HC Erlangen den heutigen Gast, freuen uns, dass er jetzt zugeschaltet sein müsste. Herzlich willkommen, Martin Schwalb.
Hallihallo, liebe Grüße aus Erlangen an euch alle und natürlich an euch zwei auch im ganz Speziellen.
Wie schön. Hallo Martin. Grüße zurück aus Darmstadt und Hamburg, natürlich nach Erlangen. Wir freuen uns sehr, dass das heute geklappt hat. Und ich muss sagen, also das klingt einfach gut. Ich hätte mir gewünscht, ich meine, ich habe meine Handballkarriere ja beendet, aber ich hätte mir gewünscht, dass man über meine Vita, dass das sich auch so gut liest wie bei dir.
Weißt du, das ist eine Zusammenfassung, sehr lieb, vielen lieben Dank für die tolle Zusammenfassung, aber das ist eine Zusammenfassung aus so vielen Jahren und da waren auch einige Jahre dabei, in denen ich in die Buchs gemacht habe und nämlich gar nichts gewonnen habe. Also von daher muss man da auch immer ein bisschen realistisch rangehen. So eine Leistungssportkarriere macht natürlich viel Spaß und es ist sehr schön, wenn man dann auch mal einen Titel gewinnt, keine Frage. Aber die meiste Zeit rennt man den Titeln eigentlich hinterher und erreicht sie nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Also es gibt auch viele Tiefen bei diesen Höhen, die gerade genannt wurden.
Ja, aber wir wollen natürlich vor allen Dingen auch über die Höhen sprechen und natürlich, wenn es nicht ergibt, auch mal über ein Tief. Aber eines steht schon fest, es ist auf jeden Fall genau das richtige Thema und die schönen Erfolge passen wunderbar zur Weihnachtsfolge, also zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Insofern großartig, Martin.
Ja, natürlich die ganzen Erinnerungen, die man natürlich auch mit solchen Erfolgen verbindet, die sind natürlich unschlagbar und die hat man sein ganzes Leben lang im Kopf. Ja, die gemeinsame Freude, wenn man was erreicht hat, und natürlich dann auch die kleinen Partys, die wir Handballer ja dann auch ab und zu mal machen. Ich glaube, ihr wisst beide, wovon wir reden.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Da sehe ich ganz viel Flüssigkeit vor mir.
Ja. Richtige Sachen erlebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich, wenn da so ein ganzer Bus voller Jungs hochmotiviert auf die Partymeile fährt, kann man sich vorstellen, das wird immer, waren immer lustige Sachen.
Aber da drängt sich natürlich eine Frage auf, die haben wir schon mit Moritz Fürste beispielsweise hier im Podcast erörtert. Moritz Fürste, auch ganz großer Hockeyspieler. Und wir haben uns die Frage gestellt, welche Sportart feiert denn am meisten? Und wir waren da eher schon so beim Hockey. Wie siehst du das? Eher Hockey oder eher Handball?
Kann ich euch sagen. Kann ich euch beantworten. Bitte. Definitiv. So, jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Also Hockey, keine Chance gegen Handball.
Ja.
Nee, null Chance. Kannst du vergessen. Sind gute Jungs, sind motiviert, macht Spaß mit denen zu feiern, aber keine Chance gegen Handball.
Also nur hilft auch nicht, wenn dann die MS Deutschland mal zerlegt wird.
Auf Nummer 1. Handballer sind nicht auf Nummer 1. Nur um das auch mal klar zu sagen. Okay. Auf Nummer 1 sind, kurzer Tusch, die Wasserballer.
Ah, die Wasserballer.
Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind Maschinen. Die sind, ja, das sind natürlich auch von ihrer Sportart her, sind die auch schon einiges gewohnt, weil es wie anstrengend das ist. Das ist unfassbare Sportart. Ja? Und Der hat die Ehre tatsächlich 84 mit den ganzen Jungs da zusammen zu feiern, die Wasserballer, die Handballer und die Hockeyspieler. Und die haben also wirklich endlos Konditionen, die Jungs. Das muss man echt sagen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit denen zusammen zu sein. Das sind auch, haben auch ein bisschen Masse meistens, was dagegen zu setzen. Das war richtig so. Also die Wasserballer fand ich am härtesten. Ganz klar.
Vielleicht liegt es daran, dass sie permanent Flüssigkeit um sich rum haben.
Ja, du musst dir mal vorstellen, geh mal ins Wasser und dann wird die ganze untergetunkt, da musst du hin und her schwimmen wie ein Wahnsinniger. Das ist ja völlig anstrengend. Und da musst du fit sein und musst dagegen halten. Das ist echt, das sind schon richtig harte Jungs, keine Frage.
Also muss sagen, passt auch so ein bisschen zu der letzten Folge in 24. Wir könnten uns jetzt auch einfach mal über diverse Sportarten und den Alkohol unterhalten.
Ja.
Naja, Wir wollen das gerne machen.
Also wir können es gerne so machen. Also ich glaube, es ist so, dass wenn du Leistungssportler bist, dass du die meiste Zeit damit verbringst, zu trainieren und die Sport zu bereiten und deinen Körper in einen guten Zustand zu bringen. Nur sind wir natürlich auch Mannschaftssportler. Und Mannschaftssport gehört natürlich, um Erfolge zu feiern, auch noch ein gewisser Mannschaftsgeist dazu. Das heißt, du musst auch mal einen Schritt mehr für deinen Mitspieler machen. Und da hilft es natürlich, wenn man ab und zu mal ein bisschen zusammensitzt und vielleicht mal ein Bierchen trinkt oder einfach mal eine schöne Zeit miteinander verbringt, dass man halt einfach das Gefühl hat, dass man für Freunde auch im Spiel arbeitet, dass man ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Freundschaft einfach auch hat, die einen verbindet. Und ich kenne keine Mannschaft, die erfolgreich ist, die sich nicht auch gut versteht und zueinander einsteht. Kenne ich keine Mannschaft.
Absolut.
Das ist schon wichtig. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man da jetzt permanent Alkohol trinken muss. Nur mal, um das auch mal klar zu sagen. Also es ist nicht so, dass die Handballmannschaften, die Bundesliga-Mannschaft jetzt permanent Alkohol trinken. Aber wenn sie nach dem Sieg mal gemeinsam ein dieses Bierchen trinken, finde ich das nicht schlimm.
Ja, ich möchte mit einem Bild schließen, dass das Thema vielleicht dann noch abrundet. Ich erinnere mich 2007, Weltmeistertitel in der Köln Arena gewonnen, Pascal Henz mit einer Magnum-Flasche Sekt auf der Tribüne um sich rum, seine Freunde, und er war schon ziemlich angeschickert. Ich finde, das darf dann auch mal sein.
Das darf man auch mal sehen. Man muss ja sehen, das ist ja die Monate davor, in denen man trainiert und früh ins Bett geht und auf keine Party geht. Also ich sage immer ganz gerne über meine Karriere, ich habe mehr Partys verpasst, als dass ich dabei war. Weil du musst am Wochenende, hast du Spiele, bist unterwegs, bist im Mannschaftsbus und du hörst dann nur irgendwoher wieder, dass deine Freunde zu Hause auf irgendeinem Geburtstag feiern sind. Da bist du oft nicht dabei. Und wenn du da Zeit hast und irgendwas und noch ein bisschen Erfolge zu feiern hat, dann ist natürlich klar, dass man da auch mal ein bisschen was macht. Wir sind alle Menschen, schlimm wie nicht.
Ja, definitiv. Und man muss ja auch sagen, du hast ja in deinem Leben schon ein paar Erfolge gefeiert, sowohl auf dem Feld als Handballspieler, neben dem Feld als erfolgreicher Trainer und dann natürlich auch als Manager und Vizepräsident. Da muss ich dann jetzt doch mal fragen, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du nochmal nach Erlangen gehst?
Also grundsätzlich ist es so, das habe ich eigentlich auch über die Jahre hinweg gesagt, in denen ich jetzt dann mal als Vizepräsident am HSV war, dass ich natürlich sehr, sehr gerne als Trainer arbeite und meine grundsätzliche Berufung, mein Beruf ist jetzt Handballtrainer. Ja, das ist mein Beruf, den habe ich jetzt, glaube ich, über viele Jahre dann auch gelernt. Ja, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Funktionär ist schön, ist auch in Ordnung, kann man auch was bewegen. Ist auch schön, mit vielen Menschen zusammen zu sein, aber wenn ich das so sagen würde, das Allerschönste war Spieler und das Zweitschönste ist dann als Trainer. Ja, Trainer ist natürlich nicht ganz so schön wie als Spieler, das muss man auch sagen, aber es ist trotzdem natürlich toll, mit Jungs zusammenzuarbeiten. Und da kam ja die Anfrage aus Erlangen und da habe ich das auch nicht lange rumgemacht, muss ich auch sagen, das habe ich sofort gesagt, jawohl, das ist eine spannende, reizvolle Aufgabe. Das ist ein Verein, der viele Fans hat, in einer tollen Region ist, seit vielen Jahren auch in der Bundesliga ist und aktuell ein bisschen tabellarische Probleme hat. Da würde ich gerne helfen, dass wir da uns irgendwie ein bisschen rauskämpfen. Es ist nicht ganz so einfach, ja, muss man auch sagen. Wir haben so unsere Aufgaben vor uns, aber das macht auch Spaß. Das ist jetzt wirklich auch so, dass die Mannschaft und der Verein komplett wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir machen uns auch nichts vor. Wir kämpfen gemeinsam um jedes Pünktchen und dann wird das auch alles.
Ja, definitiv. Also ich habe dich ja letzte Woche am Spielfeldrand erleben dürfen und das sah auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch aus. Trotzdem muss man ja sagen, du hast es angesprochen, tabellarisch seid jetzt gerade mit 5 Punkten quasi auf dem vorletzten Tabellenplatz. Du hast ja viele Erfahrungen und bist sicherlich schon durch jeglichen Tabellenplatz in der Bundesliga, sag ich mal, hast du mal gestriffen. Wie ist jetzt das für dich? Ist es so ein bisschen, dass du jetzt auch einen Druck verspürst, was so die Tabellensituation angeht?
Ja, mache ich mir eigentlich wenig Gedanken dazu, denn der Druck grundsätzlich als Bundesliga-Trainer ist immer da. Aber sage ich auch, es macht natürlich mehr Spaß, Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Das ist ganz klar, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Aber wenn du jetzt eine Spitzenmannschaft trainierst und die Siege sind Normalität und du hast immer nur Angst vor der nächsten Niederlage, ist auch kein schönes Gefühl. Das heißt praktisch, wenn ich so dran zurückdenke, beim HSV hatten wir ab und zu mal so Siegeserien von 6, 8 Spielen hintereinander, die wir gewonnen haben, aber du hast dich da gar nicht richtig drüber gefreut, weil du denkst, oh Gott, wenn wir jetzt in Balingen verlieren oder wenn wir jetzt, in Essen verlieren, dann ist alles kaputt, dann wird man kein deutscher Meister. Ist auch nicht schön. Also von daher, die Drucksituationen sind überall in der Tabelle da, hundertprozentig. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen weniger Druck und ein bisschen mehr Punkte hätten, ist auch klar. Aber ich gehe da ganz realistisch damit um. Wir kämpfen ganz einfach, um die Punkte zu holen. Und ich finde es eigentlich auch, dass das eine schöne Aufgabe ist. Man muss jetzt ja immer nicht so negativ sehen, sondern das ist auch eine tolle Aufgabe. Setzt viel Energien frei bei der Mannschaft, bei mir, bei allen. Wir sind wirklich dabei, uns auch zu entwickeln und uns gemeinsam eine Spielphilosophie zu entwickeln. Und wir glauben an das, was wir tun. Also von daher bin ich auch überzeugt, dass das alles gut ist.
Ja, das bin ich auch. Das klingt auch gut. Ich meine, es sind ja auch immer so ein bisschen neue Herausforderungen, sind ja spannend und machen auch den neuen Job tatsächlich spannend. Was war so deine Zielsetzung, deine persönliche, als du jetzt die neue Aufgabe in Erlangen angenommen hast für die neue Saison?
Die Zielsetzung ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, das gelingt uns auch. Also zumindest wird das so Land auf, Land ab auch notiert, dass man sieht, dass sich da was entwickelt. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir wollen natürlich auch Punkte holen, keine Frage. Aber was ich natürlich auch machen möchte, ist, ich möchte auch ein bisschen so die Denke über Handball, die ich jetzt so über die Jahre entwickelt habe, so ein bisschen mittransportieren, denn ich glaube, manchmal machen wir Deutschen uns das Leben auch ein bisschen schwer und ich glaube, das ist immer noch, muss immer noch Spaß machen und es muss Freude ausstrahlen und das muss ein Mannschaftsgeist haben, das habe ich ja vorhin schon beleuchtet und es muss gut zusammengearbeitet werden, aber man muss auch mal ein Lächeln auf den Lippen haben und ich glaube, das ist in der Situation auch ganz wichtig.
Und wurden jetzt zu Beginn deines Jobs gewisse Erwartungen seitens des Vereins auch an dich herangetragen? Also ich meine, ja, gut, Klassenhalt ist, denke ich, klar.
Die müssen wir nicht formulieren. Nein, sowas müssen wir nicht formulieren. Sowas machen wir auch im täglichen Austausch, ja, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir die Mannschaft im nächsten Jahr aufstellen und so. Ich habe ja mit Johannes Berlin und mit Tom Hankel auch zwei Jungs doch so bei mir im Trainerteam. Wir tauschen uns da permanent aus. Da wird mit der Vereinsführung gesprochen. Natürlich muss ich den Verein weiterentwickeln. Das ist doch selbstverständlich so. Und die Mannschaft muss sich weiterentwickeln. Und es wird Veränderungen geben. Das ist doch auch klar zur neuen Saison. Aber jetzt erstmal der gesamte Fokus liegt natürlich auch darauf, dass wir möglichst in den nächsten Monaten genug Punkte sammeln.
Da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Man spricht immer so gern von einer Jobgarantie. Gibt es die für dich, auch wenn ihr, was ihr natürlich nicht hoffen, absteigen würdet?
Nein, gibt's nicht, brauche ich auch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht, was ich brauche. Das haben wir auch von vornherein. Das geht hier darum, dass wir uns in die Augen schauen und uns dann überlegen, was wir gemeinsam machen und wie lange wir das gemeinsam machen. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen, aus dem Alter bin ich auch raus.
Ja, verstehe ich.
Da raus, meine Motivation ist auch nicht jetzt, eine Trainerkarriere zu machen, sondern meine Motivation ist, mit einer Mannschaft gemeinsam das Maximale rauszuholen und uns darauf zu fokussieren. Mhm. Und das macht lange, solange wir uns da einig sind, dass es sinnvoll ist für den HC Erlangen. Und wenn wir dann der Meinung sind, dass es nicht mehr sinnvoll, werde ich es nicht mehr machen. Ja. Also, das ist nicht irgendwie zeitlich so jetzt da in irgendwas reingequetscht. So sehe ich das nicht.
Nachvollziehbar.
Ich bin ja kein Anfang 40, dass ich jetzt hier nochmal jetzt mache eine Trainerkarriere. Nee, diesen Druck verspüre ich nicht.
Ja. Als ich persönlich das erste Mal erfahren habe, dass du nach Erlangen gehst, ist jetzt auch ganz bewusstes Wortspiel, habe ich so gedacht, Hand aufs Herz, was macht das mit der Gesundheit von Martin? War das ein Punkt, über den du nachgedacht hast, auch da nochmal die Rollen zu wechseln?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich aufgrund meiner Vorgeschichte natürlich immer darüber nachdenken muss, was ich mache und was ich nicht mache. Es schärft auch wieder die Sinne, muss man auch mal klar sagen. Ja, dann nimmt man sich doch schon auch so ein bisschen manchmal zurück und kümmert sich ein bisschen um sich selber ein bisschen mehr, das muss man auch, aber das beeinträchtigt natürlich meinen Job in keinster Weise, sondern ich kann das, ich bin topfit. wie ich noch topfit sein kann, aber ich fühle mich topfit und habe volle Energie, die Speicher sind oben. Ich bin, werde gut kontrolliert, das passt alles sehr, sehr gut, da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie was passiert, das ist alles, alles im Lot.
Sehr gut, super. Nun ist es ja so, dass du aus einem, wir haben es ja auch schon angesprochen, Riesenfundus an Erfahrungen, an Erfolgen schöpfen kannst und dabei müssen wir natürlich auch nochmal auf den HSV schauen. Ich sag mal, bewusst den alten HSV, ist ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte, wenn es darum geht, wie dieser Verein dann am Ende zwangsabsteigen musste, Insolvenz anmelden musste und absteigen. Aber wenn du diese Zeit jetzt dir anschaust, auch mit ein bisschen Abstand, was zehrst du daraus? Was sind so die Dinge, die in dieser erfolgreichen Zeit dich auch ja für die heutige Situation als Trainer geprägt haben und wo du auch weißt, da kannst du dich auf dich verlassen? Das sind Dinge, die du sozusagen in deinem Werkzeugkoffer hast.
Oder? Gibt es einige Sachen, die man sich natürlich da lernt. Also zum einen bist du als Trainer natürlich meiner Ansicht nach niemals fertig, sondern es gibt immer Sachen, die du dazu lernen kannst, weil du musst dich natürlich auch mal auf die Menschen einstellen, mit denen du arbeitest. Du kannst das nicht überstülpen. Du kannst jetzt nicht sagen, ah, beim HSV habe ich das so gemacht und das mache ich jetzt hier auch und es funktioniert. Du kannst nur Dinge, die funktioniert haben, mal antesten, ob die da auch passend sind oder nicht. Oder du kannst deine Erfahrung dementsprechend einfliegen lassen, dass du natürlich im Trainingsbetrieb, dann hatte ich alle Situationen in meinem Leben, ob das jetzt in 3-Tages-Rhythmus Spiele sind oder 4 Wochen Pause oder Vorbereitungen und so, das sind natürlich so Erfahrungswerte, die sind da, aber im täglichen Umgang gibt es so 1-2 Sachen, die ich da so dabei habe und die ich mitnehme. Das ist, ich arbeite ganz gerne auch mal antizyklisch. Ich habe immer Respekt vor meinen Spielern. Ich versuche auch mal, wenn sie gar nicht damit rechnen, mal, dass ich sie vielleicht mal, ja, ich sag mal, sprichwörtlich in den Arm nehme und ihnen Sicherheit und Vertrauen gebe, statt sie jetzt da irgendwie an die Wand zu stellen. Ich glaube, das wird in Deutschland sehr häufig sehr schnell gemacht, dass man Leute gar nicht zu ihrer Entfaltung kommen lässt, dass man nicht lange genug vertraut. Ich versuche Spielern wirklich auch zu vertrauen. Das sind so meine Erfahrungswerte auch aus Hamburg. Denn wir haben ja doch sehr lange, ich habe ja in Hamburg mit einigen Spielern 9 Jahre lang zusammengearbeitet. Ja, also der Kern war sehr lange da. Und da baut man einfach ein Vertrauensverhältnis auf und dann weiß man auch, dass das sehr erfolgreich sein kann. Denn da geht man aufeinander durchs Feuer und kann natürlich auch Automatismen auf dem Spielfeld entwickeln, die wichtig sind, dass man nachher Spiele gewinnen kann.
Ja, ja. Als du in Hamburg diesen erfolgreichen Weg eingeschlagen hast, gab es da für dich in der Zeit jemanden, der so auch als Trainer Vorbild war? Also wo du gesagt hast, Mensch, da hast du gerne hingeguckt. Wer war das?
Also ich fand immer spannend, was Rainer Brandt gemacht hat. Mit dem habe ich ja in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet. Er war ja 1984 schon Co-Trainer in Los Angeles bei unserer Silbermedaille. Dann war er, als ich Spieler war bei der SG Wallau-Mattenheim, war er mein Trainer. Dann hat er mich zur Nationalmannschaft geholt, als er dann Nationaltrainer war, Ende der 90er. Und ich kenne ihn wirklich schon so lange. Und da waren schon auch spannende Sachen, die man sich von ihm abschauen konnte. Und dann hatte ich damals noch bei der SG Wallau-Mattenheim einen Trainer, der hieß Björn Jilsén, das war ein Schwede. Und der schwedische Philosophie, der, ich will mal sagen, ein bisschen harmonischer, ein bisschen mehr Mitsprache für die Spieler, das war für uns damals sehr ungewohnt. Da war er seiner Zeit wirklich absolut voraus. Er war damals in seiner Spielerkarriere auch mal Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft. Vielleicht erinnert sich noch mal jemand an ihn. Und das war sehr innovativ und da habe ich doch auch ein bisschen was mitgenommen, dass man Menschen auch motivieren kann, wenn man sie nicht unbedingt anschreit. Man muss nicht alle immer schreien.
Ja. Sehr schön, ja. Ich würde gerne auch nochmal auf die Positionen auf dem Feld zu sprechen kommen. Wir haben es bei Olivia mit einer Kreisläuferin zu tun. Gibt es für dich, auch wenn man natürlich normalerweise sagt, es ist ein Team, jeder gehört dazu, gibt es eine Schlüsselposition aus deiner Erfahrung als Trainer, wo du sagen musst, das ist für mich die Position, da muss es einfach immer hundertprozentig klappen, wo du also auch im Prinzip eine Verbindung herstellst zur Mannschaft. Ist es der Kapitän oder ist es vielleicht sogar eine Spielposition?
Also grundsätzlich der Kapitän ist wichtig, der Abwehrchef, auch ein sehr wichtiger Mann. Ja. Am besten natürlich, wenn er auch noch ein bisschen im Angriff spielen kann. Das ist natürlich, ja, keine Frage. Aber der Abwehrchef ist sicherlich jemand, der das da hinten zusammenhält. Wir sind, ich sage das mit einem kleinen Leider, wir sind leider eine Torhüter-Sportart. Das ist so. Wenn du einen Torhüter drin hast, der 50% der Bälle hält, dann hast du immer eine große Chance, das Spiel zu gewinnen, egal wie du selber oder die ganze Mannschaft performt. Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, große Erfolge erreicht zu haben, ohne einen guten Torhüter hinten drin. Das sind Torhüter, die dann auch einen guten Tag haben, wenn es darum geht. Aber natürlich brauchst du sonst grundsätzlich, wenn ich jetzt mal ins normale Spiel denke, Abwehrchef. Und ich hoffe, dass die Kreisläufer jetzt nicht sauer auf mich sind.
Nein, ich bin gespannt.
Die Rückraumspieler tragen halt das Spiel. Wenn der Rückraum sich nicht durchsetzen kann, wenn der Rückraum keine Ballgeschwindigkeit entwickeln kann, dann kannst du kein Handball spielen. Dann werden die Außen nicht frei sein, dann wird der Kreisläufer nicht frei sein. Der Rückraum, die 3 Positionen, sind halt einfach der Kern des offensiven Handballs.
Definitiv. Also da gebe ich dir tatsächlich auch recht. Bin ich da auch gar nicht böse, weil als Kreisläufer muss man ja auch sagen, man muss ja erstmal einen Ball bekommen, ne? Das ist ja das eine. Und dann ist aber schon, war schon immer die Aussage bei mir, also wenn du als Kreisläufer einen Ball hast, dann muss der Ball auch drin sein.
100%. Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch schon, ich hatte die Ehre, mit wirklich guten Kreisläufern zusammen zu spielen. Und ich war jetzt auch jemand, der nicht unbedingt nur aufs Tor geworfen hat, sondern ich habe auch die Kreisläufer gesucht. Also gibt es viele Kreisläufer, die heute noch gute Freunde von mir sind. Ja, weil wir uns gut verstanden haben.
Ja.
Allen voran natürlich so mit Christian Schwarzer, wenn du mit Blacky zusammengespielt hast, das war schon weit mehr als ein Kreisläufer.
Mhm.
Das war so ein versteckter Spielmacher, der genau mit dem hat, du konntest du genau ausmachen, pass mal auf, wenn du dahin gehst, gehe ich dahin, dann steck mir den Ball da unten rein. Und wenn du den dann dahin gesteckt hast, dann kam die Hand vom Blacky, da konntest du dich aber zu 100% drauf verlassen. Ja, da hat ein anderer Kreisläufer gar nicht dran gedacht, das zu machen. Da war der Blacky schon da und hat das Ding dann auch verwandelt. Das hat schon viel Spaß gemacht, dann auch mit so einem Playmaker-Kreisläufer zusammenzuspielen.
Ja, das glaube ich. Also da kann man schon ganz schön zaubern, ehrlich gesagt, wenn man sich kennt.
Ich habe mal zum Heiner gesagt, wenn du einen Blacky auswechselst, kannst du mich gleich mit auswechseln, weil der Blacky war da schon meine Verbindung. Ja, weil ich da immer sicher war, was da passiert. Da wusste ich ganz genau, wo er hingeht und wo ich den Ball hinzuspielen habe. Und das ist natürlich für die Mannschaft produktiv und hat mir natürlich auch gut gefallen. Da hatte ich immer ein paar gute Anspiele und Blacky hat ein paar Buden gemacht. Das
war absolute Ausnahmeerscheinung im deutschen Handball. Wurde dann ja auch nochmal nachnominiert, als wir Weltmeister 2007 wurden. Er hatte mittlerweile irgendwie 2 Betonknie, wenn es darum ging, gut gepolstert zu sein. Aber er hat natürlich trotzdem Ausschlag gegeben dafür, dass die Mannschaft sehr erfolgreich war. Und ja. Ich möchte es an der Stelle einfach nochmal sagen, war natürlich ja auch schon im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn Sie Bock auf Blacky haben nach Martin Schwalb, kann man auch gerne mal rein.
Ja, ein unglaublicher Kreisläufer.
Ja, das stimmt. Ja, lieber Martin, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal mit dir so ein bisschen aktuell über den HSV Handball sprechen. Man muss ja sagen, so nach der Neugründung hat sich der Verein ja sportlich und auch wirtschaftlich stabilisiert, spielt jetzt unter der Führung von Toto Jansen ja wieder in der Bundesliga und du warst ja tatsächlich auch bis Mitte des Jahres Vizepräsident beim Verein. Wie beurteilst du denn so die aktuelle Situation und die Entwicklung von dem Club?
Also es war ja so, ich versuche mal kurz zu erklären, wie das ablief. Das war, gab es ja damals diese Insolvenz, Anfang 2016. Und dann war es tatsächlich, klingt ein bisschen doof, aber war tatsächlich meine Idee zu sagen, Mensch, komm, wir versuchen die Jugend zu retten und mit der Jugend, mit der zweiten Mannschaft Neuanfang zu machen. Da haben wir noch ein paar Freunde dazu geholt, unter anderem auch Marc Ebermann, der ja dann auch Präsident war. Und haben da auch mit der Hilfe vor allen Dingen von Alexander Otto und ein paar anderen Personen haben wir das wieder aufgebaut und haben jetzt über Jahre hinweg auch vorangetrieben, sodass ich die Entwicklung natürlich nur positiv sehen kann, weil ich glaube, die zweite Mannschaft war damals in der vierten Liga, das darf man nicht vergessen, das war nicht dritte Liga, sondern vierte Liga und wir sind dann Jahr für Jahr so immer ein bisschen höher gekommen und haben uns dann wirklich in der Bundesliga festgesetzt. Ich finde es super schön, dass in Hamburg wieder Bundesliga-Handball gespielt wird. Das ist doch ganz klar, das war immer unser Bestreben. Da haben wir auch viel dazu beigetragen. Es waren nicht immer einfache Zeiten, weil komischerweise, weil es tatsächlich so ist, dass in Hamburg nicht so einfach ist, Geld zu besorgen. Obwohl jeder sagt, da ist doch so viel.
Das ist ja das Problem, ne?
Ja, aber Sport ist da nicht so die Nummer 1 beim Geld ausgeben. Muss man auch klar sagen. Auch so, wenn man sieht, der HSV oder auch St. Pauli, die haben jetzt auch nicht unbedingt die großen Hamburger Sponsoren. Ja, da sind ja auch ein bisschen andere Sponsoren am Start, die da helfen. Ich sag jetzt mal, beim HSV war es Emirates und so weiter und so. Also ich glaube, dass der Sport in Hamburg noch ein bisschen besser unterstützt werden könnte. Alexander Otto mit seiner Sportstiftung macht da sehr viel, aber ansonsten sind schon einige, die sich ein bisschen bedeckt halten. Finde ich, da wird noch ein bisschen mehr gehen. Okay, aber grundsätzlich finde ich, das ist toll, dass wir den Handball wieder auf die Landkarte in Hamburg gebracht haben. Und ich glaube, dass es da HBL auch gut tut. Und von daher freue ich mich natürlich.
Definitiv, ja. Und ich meine, die stehen ja jetzt, glaube ich, aktuell auf dem 11. Tabellenplatz, haben sich da also auch gut etabliert.
Genau. Denkst du, das ist so realistisch, da wo sie gerade stehen. Ist so realistisch, passt auch zum Etat und zu allem. Genau.
Glaubst du denn aber, dass die Stabilität langfristig gehalten werden kann, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich?
Da muss ich jetzt sagen, da möchte ich jetzt von meiner Seite auch noch gar keine Ratschläge geben oder irgendwas, weil das ist nicht mehr mein Beritt und da möchte ich mich eigentlich auch gar nicht einmischen. Aber Die Zeit wird zeigen. Die Zeit wird zeigen. Und ich finde, Handball in Hamburg gehört auf die Landkarte.
Ja, absolut. Immer gerne, am liebsten auch in der Barclays Arena, also in der großen Arena und nicht nur in Anführungsstrichen in der Sporthalle Hamburg, wo die Kapazitäten begrenzt sind. Und da gab es ja dann auch vor einigen Wochen das schöne Duell zwischen Erlangen und Hamburg in Hamburg, sehr knapp, 28-27. Und da muss natürlich. Ja, da muss natürlich die Frage erlaubt sein. Also war das ein komisches Gefühl, da an alter Wirkungsstätte da mit deinem Club da unterwegs zu sein?
Natürlich war das komisch, war ein ganz komischer Tag. Viele Freunde von mir da extra angereist, waren wirklich, ach, ich habe so viele liebe Menschen da gesehen, ich habe mich so sehr gefreut. Dann habe ich natürlich auch ein, zwei gesehen, die ich gleich nicht sehen wollte. Dann gab es das Ergebnis noch und wir kämpften natürlich um jeden Punkt und wir hatten noch am mit dem Schnitzel noch die Chance, einen Punkt zu holen, am Hauen den noch gegen den Pfosten. Auch noch. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Wir hatten ja wirklich eine Sekunde vor Schluss noch einen freien Wurf.
Ja.
Und werfen den gegen den Pfosten statt rein. Sonst hätten wir unentschieden und ja, da war ich dann nicht so gut gelaunt. Aber gut,
kann man mir was vielleicht. Du hast dich, glaube ich, hinterher sogar entschuldigt dafür, ne?
Ja, habe ich gesagt, genau, habe ich gesagt, Mensch, Kinder, ja, zum einen oder anderen war ich da nicht so, wie ich normal bin. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt, da war es einfach ein bisschen viel in dem Moment und von daher ist es auch dann, glaube ich, gut. Und die Leute haben jetzt, haben mir auch alle geschrieben und haben auch drüber gelächelt, haben gesagt, klar, ist doch logisch, dass du dich so aufregst.
Ja.
Weil ein bisschen Emotionen gehören ja auch dazu. Wir wollen immer alle Emotionen haben, wollen, dass es den Menschen wichtig ist. Und dann gehen einem auch schon mal ein bisschen die Gäule durch.
Ja, und dafür sind Freundschaften ja auch da. Das muss es abkönnen, das muss auch mal gehen. Keine Frage.
Ah, ganz klar, hundertprozentig. Ich finde auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt Sport gucke, ich gucke viel Sport, dann freue ich mich darauf, wenn richtig Emotionen im Spiel sind. Sonst macht es doch gar keinen Spaß. Ich erinnere mich noch an die Corona-Zeit, wo keine Zuschauer da waren und die Spieler da so vor sich hingespielt haben. Da hat doch keinen Sport Spaß gemacht. Mal ganz ehrlich, das hat doch zum Zuschauen war doch schon eine Katastrophe. Also, oh Gott, das kann ich mir gar nicht angucken. Jetzt hast du wieder eine volle Arena, eine volle Halle, hast du Trainer, die sich aufregen, hast Spieler, die sich aufregen und dann ist es doch was ganz anderes.
Absolut. Wir hatten nur nichts anderes, deswegen haben wir es trotzdem geguckt. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht.
Ja, ich auch. Ich habe auch gedacht, was mache ich hier überhaupt? da hast du teilweise so Spiele gehabt, wo dich echt drauf gefreut hast, sag ich mal, was weiß ich, Kiel Flensburg und sagst, oh, heute ist Kiel Flensburg, toll, gucken wir an. Und da guckst du da rein, da ist da kein Mensch in der Halle, da hörst du da jede Stimme und du denkst, ach du Scheibenhonig, das war aber mal ganz anders vor 10.000 Leuten in Kiel oder vor 7 in Flensburg.
Ja, ja. Martin, wir wollen gerne mit dir auch nochmal ein bisschen auf den Nachwuchs, also auf die Zukunft blicken. Es gibt Nachwuchskonzepte vom Deutschen Handballbund, auch mit dem Blecki darüber schon gesprochen hier im Cast, dass es natürlich auch darum geht, die Talente vernünftig zu bündeln, heranzuführen an die Bundesliga oder auch vor allen Dingen an den Profisport. Wie ist das in Erlangen? Also wie arbeitet ihr dort? Wie geht ihr mit dem Thema Nachwuchs um?
Also hier gibt es eine ganz, ganz große und sehr erfolgreiche Nachwuchsabteilung. Die A-Jugend ist jetzt aktuell, glaube ich, in der Staffel auch auf dem zweiten oder dritten Platz. Mhm. Da wird eine wirklich tolle Arbeit gemacht. Da wird auch viel Geld investiert, damit da alles funktioniert. Es sind auch Nationalspieler dabei. Das sind ein paar richtig gute Talente, die ich tatsächlich auch schon mal im Training hatte. Dann habe ich ja bei mir in der Mannschaft mit dem Tim Dömmel, ja, den 19-Jährigen, der jetzt auch schon im Kader der Nationalmannschaft, im erweiterten WM-Kader.
Im Sichtungskader.
Wie bitte?
Sichtungskader, ne?
Nee, Sebastian, das ist der WM-Kader.
Das ist der WM-Kader, okay.
Ich habe nichts gesagt. Der erweiterte WM-Kader, jetzt müssen wir auch der Wahrheit die Ehre geben. Es gibt einen 35er-Kader und Alfred Wieterson darf aus diesem 35er-Kader dann seinen endgültigen Kader benennen. Aber auch nur aus diesem 35er-Kader.
Ja.
Und in diesem 35er-Kader ist der Tim Gömmel. Mhm. Also das ist schon eine Ehre. Hat zwar noch kein Länderspiel gemacht, war noch nicht dabei, aber und es ist auch nicht so die größte Chance, dass er jetzt auch bei der WM auflaufen wird, aber er ist in diesem Kader. Das finde ich schon mal. Ja. Dann haben wir mit Stefan Seitz auch noch einen U21-Weltmeister. Ja, also wir haben da schon auch ein paar junge Spieler, die jetzt heranwachsen und das ist ein ganz, ganz großes Thema in Erlangen, da weiterzuarbeiten. Das wird auch sehr professionell betrieben. Wie schon gesagt, das sind auch werden auch finanzielle Mittel in die Hand genommen. Das ist ja alles, muss ja auch alles bezahlt werden. Also da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf.
Wie siehst du das so im Verhältnis auch zu den anderen Bundesligisten oder zum deutschen Handballsport an sich? Also hast du das Gefühl, dass wir, was diese Konzeption auch für den Nachwuchs angeht, da auf einem guten Weg sind, dass die Dinge ineinander greifen? Also Stichwort Verein, Nationalmannschaft?
Jetzt manchmal ist es so die Frage, gehen wir wirklich gut damit um oder haben wir so viele Talente, dass wir gar nicht verhindern, dass ein paar verhindern können, dass ein paar gute rauskommen? Okay. Also, ich will es mal so sagen. Ich glaube, es gibt Nationen, die besser mit ihrer Jugendarbeit umgehen. Das hau ich mal so raus. Wenn man sieht, wie in Dänemark auf allen Positionen aus einem Volk, das, lasst mich lügen, 9 Millionen Menschen leben in Dänemark, 10 Millionen, wir haben 83 Millionen, wir haben sehr, sehr viele Handballer, aber die Dänen haben ja wirklich auf jeder Position mittlerweile 2 Weltklasse-Leute und Junge immer hinten dran, wo du sagst, wo kommen die denn schon wieder her? Ja. Ich glaube, dass wir doch schon auch ab und zu mal ein bisschen über den Tellerrand schauen können, wie die das machen. Mhm. Und ich habe da auch mit Nikolaj Jakobsen, mit dem aktuellen dänischen Nationaltrainer, gesprochen. Er sagt halt auch, dass halt dort viel mehr in den Hallen gelebt wird, die Hallen den ganzen Tag offen sind, die Kinder auch abseits der Trainingszeiten Möglichkeiten haben, einen Ball in die Hand zu nehmen, Sachen zu üben, Spaß am Spielen haben. Und das ist natürlich auch ein Weg, da könnten wir uns auch ein bisschen überlegen, ob wir da noch ein bisschen was abschauen können.
Ja, ja. Ja, du sprichst es an. Dänemark ist ja einer der Gastgeber der nächsten Handball-Weltmeisterschaft vom 14. Januar bis 2. Februar nächsten Jahres, 2025, wird es dann wieder um den Handballsport gehen. Wir wissen ja, viele Menschen schalten dann auch gerne ein, weil sie natürlich diese internationalen Spiele leben. Wirst du als Experte dabei sein?
Ich werde dabei sein. Ich muss gerade wieder Flüge buchen, bevor die zu teuer werden. Ja, doch, aber ich werde dabei sein. Wir werden da oben auch ein, zwei Veranstaltungen haben, aber auf jeden Fall möchte ich da natürlich was sehen. Vielleicht gibt es sogar ein Spiel Deutschland-Dänemark. Mal schauen. Ich glaube, der Turnierbaum lässt es sogar zu. Aber die ganze Zeit natürlich nicht, weil wir ja hier auch ein bisschen was zu trainieren haben. Keine Frage.
Klar. Wie siehst du denn die Chancen unserer DHB-Auswahl? Alfred Gislason ist ja jetzt seit 2020 schon am Kreieren und Machen. Wie schätzt du diese Arbeit und auch den Erfolg ein, auch mit Blick auf das Turnier?
Sehr, sehr positiv. Alfred macht einen tollen Job, keine Frage. Ein bisschen Anlaufprobleme gehabt, jetzt durch die Olympischen Spiele natürlich, durch den Finaleinzug, riesen Schub auch. In der Mannschaft war das ganz klar festzustellen, dass da Spieler sehr, sehr schnell gewachsen sind. Auch da sieht man mal, das ist schon schön, wenn man Erfolg hat, dann kann man sich auch schneller weiterentwickeln. Da gibt es ja, ein Juri Knorr, der hat sich ja vorher schon ein bisschen weiterentwickelt, ein Renat Urcin, ein Krikic, ein Jungs, die sich da wirklich in der Weltspitze dann auch mitspielen können. Und da haben wir einen guten Fundus. Ich glaube, es gibt so 3-4 Spieler, die dabei sein müssen, dass wir erfolgreich sein können. Das ist bei anderen Mannschaften nicht so. Da ist die Kaderbreite noch ein bisschen größer. Aber wenn die alle dabei sind, dann sind wir für jede Mannschaft schwer zu schlagen. Ja. Also die ich gerade genannt habe, von Andy Wolf, wird auch unverzichtbar sein, dass der dabei ist. Das sind schon so 3-4 Spieler, die brauchen wir. Da haben wir keinen Ersatz dafür. Aber wenn die richtig topfit dabei sind, dann sieht es gut aus.
Freuen wir uns drauf, auf jeden Fall. Das wird dann hoffentlich wieder ein Handballfest. Ich möchte abschließend zu dem Thema noch fragen, hättest du dir auch vorstellen können, den Job von Alfred zu machen?
Ich kann mir vorstellen, jeden Job zu machen, auf den ich Spaß und Lust habe, keine Frage. Aber ich finde, Alfred ist der richtige Mann, von daher verbietet sich da irgendwelche Diskussionen.
Das war eindeutig, aber vielleicht, man weiß ja nie, ne? Kommt nochmal deine Zeit.
Ach, jetzt konzentrieren wir uns ja auf Erlangen und machen das. Man muss auch nicht alles machen im Leben.
Ja, jetzt haben wir ja schon viel über Handball gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal deine zweite Leidenschaft ansprechen, das Golfen.
Oh.
Ich habe ja gehört, du bist da ja ganz gut drin. Ist das richtig? So handicapmäßig, einstellig? Fragezeichen?
Nee, das stimmt nicht. Da werde ich auch immer beleidigt dafür, dass ich das nicht bin.
Oh.
Gibt keine.
Von wem beleidigt? Ja,
von wem wohl? Von Menschen, die um mich rum sind, natürlich, mit denen ich dieses Hobby fröne, die mich dann natürlich versuchen, aus dem Konzept zu bringen. Natürlich. Bist du gerade einstellig, kannst du nichts, Anfänger, Amateur, das wird doch nichts. Das ist ja immer wichtig, weil Golfen ist ja weit mehr als jetzt einfach einen Ball über die Wiese zu treiben. Golfen ist ja vor allen Dingen eine schöne Möglichkeit, mit Freunden auch eine gute Zeit zu verbringen. Ja, und ja. Aber ich kenne keinen Handballer, der richtig gut Golf spielt. Sage ich jetzt mal ganz hart, jetzt werden sie wahrscheinlich alle aufschreien, die Golf spielen, aber zumindest keinen Deutschen. Die Skandinavier spielen sehr, sehr gut, aber deutsche Handballer, da haben wir einfach auch nicht die Zeit dafür. Das haben wir nie geschafft. Und ich weiß, dass ein paar um die 10 rum handicapmäßig sind, aber deutlich besser ist da keiner. Also da ist keiner da, kein Scratch-Golfer dabei, der jeden Ball trifft, sondern da kämpft immer jeder drum, den Ball auf dem Spielfeld, also auf der Bahn zu halten.
Mhm. Und wie bist du damals zum Golfen gekommen? Hattest du Zeit im Handball?
Als ich beendet habe, habe ich von meiner Mannschaft ein Golfbesteck bekommen. Mhm. Und ist es so ein bisschen die Freizeitbeschäftigung. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, um das mal klar zu sagen. Es ist in der Natur, man bewegt sich, es hat einen sportiven Ansatz, man kann es mit Freunden betreiben, es ist wirklich sehr, sehr schön, einen Sonntagvormittag auf dem Golfplatz zu verbringen, wenn man sein Tagewerk vollbracht hat und am Wochenende mal ein bisschen Zeit hat. Ich sage jetzt mal, für normale Menschen, die am Wochenende nicht arbeiten, ist es sehr schön, von Handballtrainer ist es abends nach dem Training nochmal ein Stündchen oder zwei, nochmal rauszugehen, in den Kopf reinkriegen, macht sehr, sehr viel Spaß.
Und ich habe ja gehört, in Erlangen soll es ja durchaus schöne Golfplätze geben, die sowohl sportlich als auch entspannte Naturerlebnisse bieten. Hast du das?
Ich habe tatsächlich noch nicht einmal den Golfschläger in der Hand gehabt bei dir. Das ist jetzt auch nicht meine Idee, muss ich auch sagen. Das ist auch jetzt so wichtig. Also ich war nicht einmal auf dem Platz. Ja, zu Hause habe ich das schon mal in der Hand gehabt, aber ich war nicht einmal hier auf dem Platz. Ich kann dazu echt noch gar nichts sagen, wie die Golfplätze hier aussehen. Aber jetzt, es gibt jetzt eine Zeit zum Arbeiten und das ist jetzt wichtiger, als jetzt auf den Golfplatz zu gehen.
Ja, definitiv. Eins nach dem anderen. Ich meine, es ist ja eh jetzt auch gerade ein bisschen kalt, ne? Also ich bin ja Typ Frostbeule, für mich wäre das jetzt nichts, die Temperaturen da draußen.
Ja, aber auch das, aber auch das ist gut. Ja, aber dass man jetzt gerade in diesem Wetter ein bisschen da draußen ist, das Immunsystem sehr, sehr gut.
Definitiv, ja. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal auf deine Familie zu sprechen kommen. Also du bist ja ein Familienmensch und ich durfte ja deine Familie auch kurz kennenlernen und sehr, sehr, sehr liebevoll alle. Ihr wart ja jetzt auch oder ihr habt lange in Hamburg gelebt. Wie ist es jetzt für euch in Erlangen? Seid ihr schon gut angekommen?
Ja, jetzt sind wir natürlich in dem Alter, dass die Kinder da schon mal nicht mal mit ankommen. Also unsere Tochter wohnt in Frankfurt und unser Sohn studiert in Hamburg. Also von daher, die machen mal ihr Ding. Für meine Tochter ist es super, dass wir in Erlangen sind, weil sie schnell hier ist. Ja, unser Sohnemann hat ein bisschen einen weiteren Weg, aber auch den geht er an. Und meine Frau und ich, wir leben jetzt in Erlangen. Und ja, für uns ist das einfach eine Erweiterung unseres Lebens. Wir sehen das so. Das ist hier eine tolle Region und wir freuen uns, das hier kennenzulernen und leben jetzt das hier auch. Und ich habe jetzt die wenige Zeit, die wir hatten, aber auch genutzt, um uns ein bisschen so die Umgebung und die Städte mal anzuschauen. Wunderschön, wunderschön. Erlangen ist schön. Dann Bamberg, Nürnberg, das ist ja alles traumhaft. Direkt in die fränkische Schweiz da hoch. Und also das kann man schon toll machen hier.
Und vor allen Dingen der Nürnberger Weihnachtsmarkt, ne? Der soll ja ganz toll sein.
Der Kindesmarkt ist ja der berühmteste der Welt. Jetzt sagen die Einheimischen ja alle, da wären zu viele Touristen. Okay, auch das werden wir uns nochmal in aller Ruhe anschauen. Wir waren jetzt einmal kurz da, da sind nochmal rübergegangen. Ich fand ihn eigentlich sehr schön, aber ich glaube, am Wochenende ist das keine gute Idee, dahin zu fahren. Habe ich so den Eindruck. Nee,
aber da hast du ja sowieso keine Zeit,
tatsächlich. Da habe ich keine Zeit, genau.
Ja, lieber Martin, abschließend wollen wir natürlich auch das Entweder-Oder-Spiel noch mit dir spielen. Da bekommst du quasi drei Fragen von mir gestellt. Die erste, die konnte ich mir nicht verkneifen, weil ich natürlich auch als ehemalige Handballerin sehr rangelwütig war. Mhm. Warst du auf dem Handballfeld eher Typ Fairplay oder Typ 2-Minuten-Strafe?
Beides. Das geht entweder oder ist gut, mit beides zu antworten. Grundsätzlich war ich, konnte ich kein Typ 2-Minuten-Strafe sein, weil ich einfach gar nicht, wie soll ich sagen, die Konstitution dafür hatte, mich damit den ganzen anzulegen. Ja, das waren ja eher so die Abwehrchefs und die Kreisläufer, Kreisläuferinnen. Das konnten früher. Ich war eher so derjenige, der erstmal eine gekriegt hat. Oder wenn ich dann aber eine gekriegt habe, dann habe ich mich auch gewehrt. Also ich wäre froh gewesen, es wäre ein bisschen liebevoller gewesen manchmal beim Handball, aber wenn es geknallt hat, hat es geknallt und dann musste halt auch mal zurückgehen und dann war ich auch mal Typ 2-Minuten Strafe. Ja.
Sehr sympathisch. Dann die zweite Frage, Franzbrötchen oder Nürnberger Lebkuchen?
Das ist nicht schön, was du mich da fragst. Das ist nicht schön, ich liebe beides, abgöttisch, wirklich, beides. Ich bin voll der Lebkuchenmann, aber das Franzbrötchen, das gehört so dazu, wenn du in Hamburg lebst. Ein schönes Franzbrötchen, das muss so richtig schlotzig sein und das muss auch dann genau von dem Bäcker sein und der muss es genau so gemacht haben. Dann ist das ein Traum mit dem Käffchen dazu, das ist das wirklich ein Traum. Also ich hoffe, dass ich nie in die Situation komme, mich da zwischen den zwei Sachen zu entscheiden.
Ja, es war natürlich auch ein bisschen gemein und ich muss zugeben, bei beiden Sachen läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen und Sebastian zum Beispiel liebt ja auch das Franzbrötchen. Ne? Das ist ja.
Ja, wobei man sagen muss, das Franzbrötchen muss an der richtigen Stelle gekauft werden, weil es gibt Franzbrötchen und Franzbrötchen.
Genauso sieht das aus, genauso. Wir haben da einen Bäcker bei uns da in Hamburg, in Poppenbüttel und das machen die dann extra da und die haben so ein richtig schlottiges Franzbrötchen. Das darf aber nur von da sein.
Dann ich würde sagen, wir dürfen den Bäcker nennen. Das ist Bäcker Reinhardt, korrekt?
Ja, genau. Vom Bäcker Reinhardt gibt es ein sehr gutes. Genau, das ist es. Und dann gibt es noch beim Edeka, das ist der Rolfe, der beim Edeka Peper, die machen das teilweise selber, die Franzbrötchen. Und die werden dann nur in der Filiale werden die so gemacht. Da muss man wirklich fragen, habt ihr die bei euch selber gemacht? Und wenn die dann ja sagen, das ist es, das ist mein Franzbrötchen.
Sehr schön. Da weiß ich ja, dass dein Sohn ganz klar den Auftrag hat, Franzbrötchen mitzubringen an
Weihnachten. Haben wir tatsächlich bei Erlangen schon im Mannschaftsbus gehabt, die Franzbrötchen. Haben wir schon ausgeteilt. Wurden schon unter den Funktionären, die haben sich mal schnell weggeatmet.
Sehr schön.
Und wurde dann schon ein paar Franzbrötchen verteilt, natürlich.
Gut so. Ja, abschließend, ein bisschen einfacher diesmal, denke ich, kochen oder lieber kochen lassen?
Ja, wieso glaubst du jetzt, dass das einfacher ist? Weil du meinst, dass ich kochen lassen sage?
Ja, vielleicht.
Sind das Vorurteile oder was?
Nein. Du hast ja nicht so viel Zeit. Ne?
Hast aber völlig recht. Kochen lassen. Wirklich, ich glaube, das schlechteste Mensch in der Küche. Ich krieg das nicht hin, ich kann das nicht, ich bin da reiner Hiwi, ja. Also mich kannst du da nur zu irgendwelchen Hilfssachen, zum Anschleppen und zum Putzen und zu irgendwelchen Sachen gebrauchen, aber ich bin wirklich nicht gut. Das Einzige, was ich sehr gerne mache, ist am Grill stehen, aber welcher Mann macht es nicht sehr gerne?
Richtig.
Da können wir auf einmal alles, aber in der Küche bin ich, das habe ich nicht richtig gelernt, muss man halt einfach sagen.
Ich finde, da kann man auch gut zu stehen, weil am Ende, wenn man dann gesellig beim Essen dabei ist und sich freut über ein tolles Essen, ist das ja auch eine Qualität. Also insofern
muss man
nicht alles können.
Ich bin sowieso ein Mensch, der gern an einer langen Tafel sitzt und gern mit Freunden die Zeit verbringt. Und da gehört natürlich ein gutes Essen dazu. Manchmal ärgere ich mich selber, dass ich das nicht kann, aber naja.
Ja, das passt schon. Jetzt sind wir fast am Ende und auf der Zielgeraden unseres letzten Podcasts in 2024. Und du sprichst das Essen an und wir wollen natürlich noch so ein bisschen weihnachtlich ausklingen lassen, das, was wir jetzt hier sozusagen schon angeteasert haben, Stichwort Essen. Wie ist es denn so beim Weihnachtsessen im Hause Schwalb? Wie wird gefeiert? Also was kommt dann in der Weihnachtswoche auf dich und die Familie zu? Gibt es Traditionen?
Ja, also in diesem Jahr feiern wir tatsächlich in Erlangen. Mhm. Ja. Und es gibt die Tradition, dass wir am 24. grundsätzlich so wie eigentlich Würstchen mit Kartoffelsalat, ja, damit es keinen Stress gibt, damit alles in Ruhe ausgepackt werden kann. Ja, dass jetzt auch keiner den ganzen Tag in der Küche stehen muss und dann gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag Ja, wir sind tatsächlich Gänseesser. Wir mögen das sehr gerne. Eine gute Gans mit Klöß und Rotkohl
Super.
finde ich sehr gut. Das gehört eigentlich so zu den Traditionen bei uns.
Und am zweiten Weihnachtstag geht es ja schon wieder nach Magdeburg.
Eigentlich, und das ist eben genau, ich wollte gerade sagen, nee, wir fahren natürlich schon am ersten Weihnachtsfeiertag nach Magdeburg,
Oh ja.
weil wir beiden dort schon spielen. Das heißt, dieses Jahr wird die Gans, es wird eine schmale Gans werden. Da wird es nicht. Aber grundsätzlich ist das immer so, da, wenn man den ersten Weihnachtsfeiertag hat, da gibt es was Schönes zu essen.
Ja, und wer kauft den Baum?
Wie bitte nochmal? Wer
Wer
kauft
kauft
wer?
den Baum? Den Weihnachtsbaum?
Das machen wir gemeinsam. Ja, das machen wir gemeinsam. Der wird dann auch gemeinsam geschmückt. Klar, eigentlich bin ich da mehr der Schmücker, tatsächlich. Vor allen Dingen, was das Lametta anbelangt, da habe ich ganz eigene Arten. Das muss genau hängen, das wird einzeln aufgehängt. Jede Lametta einzeln, also nicht irgendwie draufgeschmissen oder
Sehr
sowas.
schön.
Damit das auch passt.
Super. Das können wir uns natürlich lieber vorstellen, weil klar, wenn sich jemand mit Titeln und mit Goldmedaillen auskennt, mit Pokalen, dann muss natürlich das Lametta auch auf dem Tannenbaum
Ja,
sitzen, ist ja klar.
natürlich.
Und last but not least, dann der Jahreswechsel Silvester ist dann eher so eine kleine, feine Runde im Hause Schwalb oder dann doch die größere Party mit hoch die Tasse?
Nee, die kleine feinere Runde. Aber falls ja nicht, dass man nicht ein bisschen feiern kann. Also das wird in aller Ruhe gefeiert. Mit Freunden, traditionell. Da trifft man sich mit ein paar Freunden und dann sitzen wir zusammen. Aber wir sind jetzt, gebe ich ganz ehrlich zu, nicht so der Silvester-große Party und Juhu und Tralala. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Die schönsten Silvester, die wir hatten, das passt natürlich nicht jedes Jahr, aber waren eigentlich in den Skigebieten, weil wenn du in den Skigebieten schön Schnee um dich rum hast und hast ein schönes Essen und sitzt dann mit ein paar Freunden danach zusammen, das finde ich eigentlich am allerschönsten.
Wunderbar. Das ist ein schönes Bild, ein schönes Schlussbild, lieber Martin. Jetzt haben wir 40, 50 Minuten gesprochen, ganz viel von dir erfahren über den Handballsport, aber auch über dich persönlich und deine Situation. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass du heute unser Gast warst und wünschen dir und dem HCR Erlangen natürlich alles Gute, deiner Familie alles Gute und dass es vor allen Dingen ein entspannter Jahreswechsel wird mit einem tollen Weihnachtsfest.
Ja, ich bedanke mich auch, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich wünsche euch auch ein frohes Fest. Drückt dem HC Erlangen die Daumen und kommt gut rein in 2025 und ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns wieder.
Das ist auch ein traumhaftes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Da kann ich ja, das kann ich alles nur zurückgeben. Die Daumen sind gedrückt, für den HC Erlangen, also für euch. Und ja, dann ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke
Jo.
dir, Martin.
Tschüss.
Tschüss,
Mach's gut.
Martin.
Ciao.
Tschö, tschö, ihr Lieben. Tschö, tschö.
Ciao.